Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Botschafter, lieber Gerald Dünen, lieber Herr Walter Förder, dass Sie sich wünschen, dass ich an solchen Tagen komme, dagegen habe ich nichts, nur vielleicht nach anderen Ergebnissen wäre mein Wunsch. Aber das ist Gott sei Dank nicht unser Thema heute, wobei ich gerne einladen will, wenn Sie es gar nicht anders ertragen, mich auch dazu zu befragen hinterher. Also feel free. Vielen Dank für die Einladung. Das ist ja eine Verabredung gewesen, die wir beide vor 2 Jahren getroffen haben, dass Sie mich im Jahr der Bundestagswahl einladen. Ich verrate Ihnen jetzt mal ein Geheimnis, sind ja unter uns. Er hat dann gesagt, oh, vor der Landtagswahl kann ich nie machen, ich bin bei der CDU Schatzmeister. Da habe ich gesagt, verstehe ich, dass Ihr geheimer Plan war, es am Tag nach einem Wahlsieg der CDU zu machen, spricht für Ihre Weitsicht, die mir allerdings eher Angst macht. Ich bin mal gespannt, ob Sie sich jetzt trauen, Frau Merkel am Tag nach der Bundestagswahl einzuladen. Aber ich bin gerne gekommen, weil das Thema natürlich eines ist, die Zukunft Europas, das uns, glaube ich, zu Recht sehr bewegt, vielleicht mehr bewegt, als wir das vor ein paar Jahren noch für denkbar gehalten haben. Ich jedenfalls hätte mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, in welcher schwierigen Situation wir auf unserem Kontinent sind, in einem Projekt, das jedenfalls, als ich ein junger Mann gewesen bin, mich fasziniert hat, wo ich ausschließlich Hoffnung mit verbunden habe, was ich toll fand. Und wenn Sie heute in Südeuropa, manchmal auch in Westeuropa, junge Leute fragen, die damit eher Sorgen und Ängste empfinden, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, ich glaube vor 1,5 Wochen hat die TUI eine Umfrage, eine Untersuchung unter jungen Leuten in Europa herausgegeben mit, wie ich finde, besorgniserregenden Ergebnissen, nämlich dass jedenfalls in ganz vielen Teilen Europas, zugegebenermaßen nicht so sehr in unserem Land, aber auch in unserem Land, unter der jungen Generation die Skepsis gegenüber dem europäischen Projekt gewachsen ist und wenn überhaupt, dann Europa noch als ein Wirtschaftsprojekt wahrgenommen wird. Und das ist natürlich eigentlich eine besorgniserregende Diagnostik. Und vielleicht können wir auch in der Diskussion ein bisschen darüber sprechen, woher das kommt und was es so für Ursachen haben könnte. Aber darüber zu reden, hier in Essen, ist, glaube ich, ein guter Standort. Essen, das Ruhrgebiet insgesamt, wenige Regionen in Deutschland wissen so gut in ihrem alltäglichen Leben, wie wichtig für die Entwicklung, für die wirtschaftliche Entwicklung, für die soziale Entwicklung Europas ist. Ein Verkehrsknotenpunkt, Duisburg, der Hafen, viele Unternehmen, Logistik. Europa ist sozusagen um die Ecke für das Ruhrgebiet und es lebt davon, dass die Europäische Union ein offener Raum ist, an dem Menschen arbeiten, ihre Zukunft schaffen können und Wohlstand existiert. Und Essen ist natürlich auch ein Ort, an dem man über die schlimme Geschichte vor der Gründung der Europäischen Union vieles erfahren kann. Mitten im Ruhrgebiet, von hier wurden die Truppentransporte zusammengestellt in den Rest Europas. Hier haben die Waffenschmieden Deutschlands gestanden im Ersten Weltkrieg. Hier ist Geld verdient worden an den Krupp-Patentzündern, die nicht nur deutsche Waffen beliefert haben, sondern auch noch die sozusagen der deutschen Gegner im Ersten Weltkrieg auf beiden Seiten verdient. Und natürlich ist Essen und das Ruhrgebiet eine der Regionen in Deutschland gewesen, die die Verwüstungen und Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg am schlimmsten erfahren haben. Manches von dem, was wir heute mühsam versuchen, an Stadtstruktur wieder aufzubauen, ist immer noch geprägt durch die Wunden, die in Europa oder bei der Abwesenheit einer Europäischen Union im Zweiten Weltkrieg hier geschlagen worden sind. Essen, ein Ort, in dem die Stahl- und die Ruhrbarone der Diktatur zur Macht verholfen haben, sie mitfinanziert haben. Und deswegen ist es ein guter Ort, über Europa nachzudenken, weil wir manchmal in Vergessenheit, bei uns in Vergessenheit geraten ist, warum es diese Europäische Union eigentlich geht und übrigens, wem wir das zu verdanken haben. Ich fand, es war eine verdammt mutige Angelegenheit von Robert Schumann und anderen, nach dem Zweiten Weltkrieg ausgerechnet uns Deutsche einzuladen, zurückzukehren an den Tisch der zivilisierten Völker Europas. Was für eine mutige Idee. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden, in Luxemburg, anderswo, ihre Politiker sozusagen applaudiert haben, als die auf diese Idee gekommen sind. Wir waren es doch, die kurz vorher noch brandschatzend und mordend durch die Länder gezogen sind, hier nicht wir, aber die Generation unserer Väter und Großväter. Und jetzt auf einmal die Menschen laden uns ein, zurückzukehren und über die Frage zu reden, wie bauen wir Europa wieder auf, auch damit uns das nie wieder passiert. Ich glaube, dass das ganz mutige Frauen und Männer gewesen sein müssen, denn so richtig viel Beifall durften sie damals in den ersten Entwicklungen ganz sicher nicht erwarten. Ich sage das deshalb, weil ich finde, ein bisschen müssen wir uns erinnern an den Mut dieser Gründergeneration der Europäischen Union, wenn wir heute so verzagt daherkommen. Herr Holthoff-Fahrten hat es gesagt. Wenn wir nur über die Krisen reden, nur um die Schwierigkeiten. Martin Schulz, der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, jetzige SPD-Vorsitzende, hat mal in dieser Eigenschaft als europäischer Parlamentspräsident gesagt, Europa ist eine fantastische Idee und irgendwann haben wir sie in die Hände der Bürokraten gegeben und heute verwechseln die Menschen die Bürokratie mit der Idee. Da hat er recht. Und deswegen muss man sich, glaube ich, ein bisschen daran erinnern, was Europa für uns bedeutet hat. Ich glaube, nach wie vor ist die Europäische Union auch im 21. Jahrhundert eines der größten Zivilisationsprojekte der Menschheit. Ich glaube, das ist nirgendwo, machen Sie die Augen zu und überlegen Sie, gibt es irgendwo auf der Welt eine Region, in der Völker und Nationen so friedlich, so demokratisch und auch so sicher zusammenleben, wie dort, wo die Europäische Union ihre friedensstiftende Hand entfalten konnte. Es gibt keine Region in der Welt, in der das existiert und übrigens der Rest der Welt beneidet uns um die Probleme, die wir haben. Wir wären froh, wenn die Probleme hätten, die wir für scheinbar so unüberwindlich halten. Und ich glaube, dass man sich daran erinnern muss, weil das ein bisschen auch den Mut und die Kraft gibt, wenigstens einen Teil dieses Mutes aufzubringen, den damals Robert Schumann und andere hatten. Übrigens, ich komme gerade von einem Treffen mit Emmanuel Macron, der jetzt die deutsche Bundeskanzlerin besucht, in seinem ersten Besuch. Wir haben uns noch kurz vorher am Flughafen getroffen, ich nach Essen, er ins Kanzleramt. Ich weiß nicht, wer es besser getroffen hat, aber die Tatsache, dass wir jetzt wieder überlegen, wie wir mit Frankreich stark zusammenarbeiten können, die hat was, wo wir über die Zukunft Europas reden, aber ehrlich gesagt, für mich hat sie immer auch ein bisschen rückblickend Dankbarkeit und Verantwortung dafür, was die Franzosen mit uns gemacht haben. Im Uhrensaal, einem Saal in dem französischen Außenministerium, im Quai d'Orsay in Paris, da hat Robert Schumann seine große Rede gehalten über Europa. Da kam die Einladung an uns Deutsche her, kann man sagen, alles vergessen. Im historischen Gedächtnis der Menschen in Frankreich ist das verankert. Und ich finde, wir haben auch Grund, auch heute, den Französinnen und Franzosen dankbar dafür zu sein, dass wir so friedlich, so sicher und demokratisch auf unserem Kontinent als Teil des zivilisierten Welt Europas leben können. Ich sage das nicht, um die Schwierigkeiten, die Aufgaben wegzudrücken, die wir vor uns haben. Und ich glaube, dass sozusagen das Europa-Pathos alleine uns nicht weiterhilft. Aber dass es wichtig ist, sich daran zu erinnern, das glaube ich ganz sicher. Wo liegen jetzt diese großen Aufgaben? Ich glaube, es gibt drei, die mir besonders wichtig sind. Das erste ist der Zustand Europas im Innern. Zweitens seine Rolle in der Welt. Und drittens, was passiert an den Rändern Europas, zum Beispiel im westlichen Balkan? Beim ersten wissen wir, dass wir in einer Situation sind, wo viele Menschen der Europäischen Union nicht mehr so recht über den Weg trauen. Das hat damit zu tun, dass die Europäische Union einen Teil ihrer Versprechen nicht einlöst, jedenfalls nicht für die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger in Europa. Und das Versprechen ist nicht nur das Friedensversprechen, das löst sie ein und Das wird auch immer bleiben als eine der zentralen Aufgaben der Europäischen Union. Und wer, um mal ein bisschen vorzugreifen in meiner Rede, an den Westbalkan denkt oder an die Ukraine, der wird schnell merken, wie wichtig die friedensstiftende Kraft der Europäischen Union ist. Denn da, wo sie fehlt, da sind Krieg und Bürgerkrieg zu Hause, da sind die Dämonen wieder wach und wir sind kurz davor, wieder neue gewalttätige Explosionen zu erleben. Deswegen ist das Friedensprojekt Europa nie zu Ende. Aber es gibt eben auch ein Wohlstandsversprechen der Europäischen Union. Übrigens nicht ohne Grund, weil der Beginn, die Gründung der Europäischen Union für Gemeinschaft für Kohle und Stahl, war natürlich Kohle und Stahl nach 1945 sozusagen die Grundlage für den Neuaufbau, den wirtschaftlichen Neuaufbau der Europäischen Union gewesen ist. Und dieses Wohlstandsversprechen empfinden viele nicht in Europa. Natürlich wir Deutschen. Aber viele andere in Europa sehen das anders. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland beträgt in Italien im Schnitt 40%. Das heißt in einigen Teilen weit über 50%. In Griechenland nicht anders. In Frankreich 20-30%. In Spanien 30%. Millionen junger Leute ohne eine Perspektive auf Ausbildung oder Arbeit. Ich glaube, dass man das nicht einfach so abtun kann nach dem Motto, da müssen die eben bessere Politik machen, weil das die Generation, auf der wir die Zukunft Europas aufbauen. Es kann uns nicht egal sein. Wir können auch nicht sagen, naja, wir nehmen die Besten bei uns, wir brauchen Fachkräfte. Wir müssen überlegen, was können wir tun, um in diesem Teil Europas dieses Wohlstandsversprechen wieder einzulösen. Und da haben wir Deutschen eine Aufgabe, die ist einmal unangenehm zu besprechen in Deutschland. Weil es in unserem Land ein paar falsche Geschichten über Europa gibt, die ausgerechnet die Europa-Freunde seit Jahren erzählen. Auch meine Partei hat das getan, zugegebenermaßen bei unserem wichtigsten Wettbewerber CDU/CSU ist es noch intensiver. Das ist die Behauptung, Deutschland sei sozusagen der Lastesel der Europäischen Union. Wir sind die Nettozahler. Wir tragen alles auf unseren Schultern. Das Gegenteil ist richtig. Wir sind nicht Nettozahler, wir sind Nettogewinner. Wir sind die, die in Europa am meisten an der europäischen Einigung verdient haben. Nicht nur politisch und kulturell. Politisch, nur mal am Rande bemerkt, gäbe es die deutsche Einheit nicht ohne die europäische Einigung. Sondern wir sind auch die, die an der Europäischen Union verdienen. Wir verdienen sogar an der Krise der Europäischen Union. Denn wenn wir anderen Leuten Geld leihen, bislang haben wir nicht einen Euro gezahlt, sondern kriegen wir Zinsen dafür. Mehr, als wir derzeit bei Banken bekommen. Also, ich will nur sagen, die Geschichte, die wir da erzählen, ist eine komische. Und sie vermittelt unserer Bevölkerung den Eindruck, wenn wir jetzt dafür sind, gemeinsam mit Frankreich in Europa zu investieren, ich habe irgendwo, ich glaube im Spiegel war die Schlagzeile, Frankreich stärken, Deutschland zahlt oder so. Ich meine, das ist eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Man wird nicht Europameister und Weltmeister im Export, wenn nicht andere unsere Produkte kaufen, und zwar mehr, als wir deren Produkte kaufen. Und deswegen mehr Geld zu uns schicken, als wir dorthin. Das ist die Wahrheit. Wir bauen nun mal mehr Autos, mehr Stahl, mehr Maschinenbau, mehr Elektrotechnik. Wir produzieren mehr Waren und Dienstleistungen, als wir selber brauchen. Und wir exportieren nicht etwa den Großteil davon nach China oder in die USA, sondern 60% unserer Waren und Dienstleistungen exportieren wir in die Europäische Union. 44% übrigens in die Eurozone. Nur wenn es anderen Ländern gut geht, wenn es den Menschen da gut geht, geht es uns auch gut. Eine Investition in die Stabilisierung und in den wirtschaftlichen Fortschritt Europas ist eine Investition in die Zukunft unserer eigenen Kinder und Enkelkinder. Geht es denen schlecht, werden die hier arbeitslos. Das heißt nicht, dass man auf Reformen und auf Veränderungen in diesen Ländern verzichten muss. Einfach nur Säcke Geld hinstellen, bringt auch nichts. Aber der Beginn der Stärkung der Europäischen Union ist, aufzuhören, die falschen Geschichten zu erzählen und zu teilen in Gewinner und Verlierer der Europäischen Union. In Wahrheit jedenfalls sind wir Gewinner und nicht Zahlmeister oder Verlierer. Wie dumm diese Geschichten sind, können Sie dann in der praktischen Politik erleben. Wir haben gemeinsam, nicht wir, aber mein Amtsvorgänger und also in der letzten Koalition zwischen CDU und FDP, gemeinsam mit Frau Merkel, zusammen mit Herrn Cameron, einem, wie wir wissen, bekennenden Europafreund, dafür gekämpft, die Nettozahlungen Deutschlands zu reduzieren. Und wir haben uns kräftig durchgesetzt. Das Ergebnis ist folgendes. Die Strukturfonds, die helfen, wirtschaftlich schwache Gebiete zu fördern, die sind abgesenkt worden. Das führte dazu, dass wir in Ostdeutschland weniger Geld zur wirtschaftlichen Entwicklung hatten und deswegen übrigens deutsche Steuerzahler einen höheren Beitrag der sogenannten Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung aus eigenen Steuern aufbringen mussten, damit wir die wegfallenden Gelder wenigstens zum Teil ersetzen können. Ob das jetzt sozusagen den Grundregelnarten der politischen Mathematik entspricht, würde ich mal bezweifeln. Das heißt, kommt auch noch das Falsche fürs eigene Land raus, wenn man sowas behauptet. Viel schlimmer ist die Wirkung aber in anderen Ländern. Niemand hat was dagegen, dass Deutschland einen Außenhandelsüberschuss hat, der kommt im Wesentlichen durch die Leistungsstärke unserer Industrie und durch ihre Effizienz, ihre Innovationskraft. Aber er kommt natürlich auch in Teilen daher, dass wir über lange Zeit einen Niedriglohnsektor entwickelt haben, dass wir zu wenig investiert haben. Wir haben einen Investitionsstau alleine in deutschen Städten und Gemeinden von 100 Milliarden Euro, an deutschen Schulen übrigens von 34 Milliarden Euro. Also als ich in die Schule gegangen bin, kam ich in eine neue Grundschule. Dann kam ich in eine neue, so nannte man das damals, Mittelschule für Knaben. Fanden wir schon ziemlich ungerecht, aber dann in ein neues Gymnasium. Sie konnten richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, begreifen, dass Bildung was wert ist. Die sanitären Anlagen in den Schulen waren besser als bei uns zu Hause. Das ist heute seit vielen Jahren anders. Statt zu investieren, jetzt zum ersten Mal haben wir in der Großen Koalition als Sozialdemokrat ein Infrastrukturprogramm zur Finanzierung von Schulen und Schulsanierung durchgesetzt. Übrigens, dazu müssen wir noch das Grundgesetz ändern, weil in unserem Grundgesetz steht ein schräger Satz. Der lautet nämlich, dass Bund und Länder in Fragen der Bildungspolitik nicht zusammenarbeiten dürfen. Das kann nur ein Politiker erfinden, ein normaler Mensch hält das für Irrsinn. Denn ich meine, in jeder Sonntagsrede erklären wir, Bildung ist das Wichtigste im Land. Und dann sagen wir als Bundespolitik, das stimmt zwar, aber beim Wichtigsten wollen wir nichts zu sagen haben. Das ist schon ein bisschen komisch. Jetzt haben wir endlich, sind wir davor, wenigstens Schulsanierung betreiben zu können. Ich persönlich glaube, bevor wir darüber reden, wie wir den Facharbeitermangel durch zusätzliche Einwanderung beseitigen, müssen wir uns mal um die kümmern, die hier schon leben und aufwachsen. Und in die schwierigsten Stadtteile, wo wir die schlechtesten oder die meisten Schulabbrecher haben, da gehören eigentlich die schönsten Schulen mit den bestausgestellten Lehrkörpern. Das ist eigentlich das, was dahinter ist. Und dass der Bund da nicht mithilft in der Vergangenheit, ist natürlich der helle Wahnsinn. Ich will nur sagen, wir können was tun, indem wir unsere eigenen Investitionen steigern. Ein Drittel haben wir in dieser Periode übrigens schon die Steigerung hinbekommen. In dieser Legislaturperiode steigern wir die Investitionen des Bundes immerhin um ein Drittel. Jetzt diskutieren wir in Deutschland über Steuersenkungen. Ich meine, kein Mensch findet Steuern gut. Ich habe noch niemanden getroffen, der Steuern sexy findet. Also. Und na klar, wäre es wunderbar, wenn wir Steuern und Abgaben senken könnten, am besten übrigens Abgaben, weil ein großer Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit mittleren und niedrigen Einkommen zahlt gar keine Steuern. Das wissen die bloß nicht, weil die glauben, die Sozialabgaben seien auch Steuern. Eigentlich belasten wir die mit zu viel Sozialabgaben. Aber ehrlich gesagt, wenn wir jetzt einen Steuerüberschuss haben, einen relativ hohen, ist erstens damit nicht gesagt, dass wir den auf Dauer haben. Ich kenne das schon, das Gejaule, wenn wir denn das erste Mal die Steuern gesenkt haben, dann keine Steuermehreinnahmen mehr kommen und dann werden wir wieder gefragt, ob wir eigentlich die Grundrechenarten der Mathematik nicht beherrscht haben. Weil wir natürlich mit einmaligen Steuermehreinnahmen es relativ schwer haben, dauerhafte Steuersenkungen zu bezahlen. Das können nur Leute, die Voodoo betreiben. Und deswegen würde ich sagen, be careful. Kein Mensch hat was dagegen, Steuern und Abgaben zu senken, aber zuallererst, finde ich, müssen wir mal den Investitionsstau in unserem Land bekämpfen. Übrigens, wenn man sich fragt, warum ist Deutschland wirtschaftlich so erfolgreich? Weil wir gute Bildung haben, gute Ausbildung, weil wir gute Verkehrsinfrastruktur haben, Digitalisierung, Straßen, Schienen, Wasserwege, ab und zu auch mal einen funktionierenden Flughafen. Also das sind Dinge, die man braucht, damit ein Land sich wirtschaftlich entwickeln kann. Mir wird in Deutschland viel zu wenig darüber geredet, wie wir eigentlich in 10 Jahren noch wirtschaftlich gut dastehen. Und mir wird viel zu viel darüber geredet, dass es uns doch eigentlich ganz gut geht. Jedenfalls Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, an dem Tag, an dem sie denken, alles ist in Ordnung, beginnt der Ärger und beginnt sozusagen der Abstieg. Und dafür müssen wir investieren und das wird Europa helfen, weil wir ein Stück dieses gewaltigen Leistungsbilanzüberschusses natürlich abbauen müssen. Damit immer noch genug übrig bleiben, die Exportstärke Deutschlands wird sich Gott sei Dank nicht verändern. Aber die Ungleichgewichte in der Europäischen Union sind zu groß. Zweitens, wir werden innerhalb Europas das tun müssen, was Emmanuel Macron vorschlägt, nämlich wir werden beginnen müssen, die starken Unterschiede in Europa jedenfalls in Angriff zu nehmen. Wir haben viel zu lange gedacht in der Europäischen Union, dass sich sozusagen die beiden Seiten schnell annähern werden. Wir merken, und Sie im Ruhrgebiet merken es übrigens noch mehr als in so kleinen Städten wie Goslar, aus der ich komme, dass diese Ungleichgewichte zwischen den ganz Starken und den eher Schwachen dazu führt, dass es zum Beispiel Wanderungsbewegungen gibt in ihre Sozialsysteme. In Gelsenkirchen habe ich mir das mal angeguckt, da gibt es eine Straße, 200 Häuser, Schrottimmobilien, da werden im Wesentlichen osteuropäische Familien untergebracht, die gehen dann auf den sogenannten Arbeiterstrich, früher nannte man das Tagelöhner, und die finanzieren sich bzw. die, die sie da ausbeuten, die im Teil aus den gleichen Ländern kommen, dadurch, dass sie zum Beispiel Kindergeld in Deutschland bekommen, obwohl ihre Kinder gar nicht bei uns leben. Diese Zuwanderung in die Sozialsysteme ist den Menschen ja nicht vorzuwerfen. Aber wenn wir nichts dagegen tun, dass es in den Ländern besser geht, dann wird dieser Zug aus den Schwachen zu den Starken immer größer werden. Das heißt, ich glaube, wir haben eine Menge damit zu tun, dass wir zumindest mal beginnend in der Eurozone investieren müssen in Forschung, in Entwicklung, in Wachstum und am besten zuallererst mit Frankreich. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, lasst uns einen deutsch-französischen Investitionsfonds auflegen, von denen und von uns. Warum müssen junge deutsche Unternehmen eigentlich in die USA fahren, um Wachstumskapital zu bekommen? Warum ist das in unserem Land so ungeheuer schwer? Warum schaffen wir es nicht, denen Wachstumsperspektiven zu geben, damit sie hier bleiben, wenn ihre Unternehmen sich internationalisieren und nicht in die USA abwandern, weil sie da Finanziers bekommen? Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir mit Frankreich gemeinsam und hoffentlich mit anderen voranbringen können. Wir werden auch die soziale Seite Europas verändern müssen. Ich meine, wenn man sich fragen will, warum haben eigentlich die Arbeiterstadtteile Irlands gegen den Europäischen Verfassungsvertrag gestimmt? Warum haben die Arbeiterstadtteile der Niederlande gegen die Assoziierung der Ukraine gestimmt? Warum haben die Arbeiterstadtteile Großbritanniens für den Austritt gestimmt? Und warum haben die Arbeiterstadtteile Frankreichs vor ein paar Jahren gegen den Verfassungsvertrag gestimmt? Weil deren Interpretation ist, dass die Europäische Union sie bedroht. Weil Europa immer mehr in den letzten Jahren zu einem reinen Binnenmarkt geworden ist. Und Jacques Delors, ein früherer großer Kommissionspräsident der Europäischen Union, hatte recht, als er gesagt hat, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Wenn sozusagen Wettbewerb das Einzige ist, getrieben von der Idee, wenn alle miteinander im Wettbewerb stehen, dann wird es besser. Dann passieren eben Dinge, dass Dienstleistungsrichtlinien vorgelegt werden, bei denen jeder sich um den Auftrag bemühen darf und der niedrigste Lohn dann den Ausschlag gibt. Man kann aber in Stockholm oder in Hamburg nicht mit den Löhnen Rumäniens oder Bulgariens oder Portugals konkurrieren, weil man nicht die Mieten in Hamburg bezahlen muss und in Stockholm. Und deswegen habe ich die Schweden verstanden, als sie gesagt haben, wir machen ein Gesetz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Der soll den Auftrag geben, der besser ist, aber nicht der mit den miesesten Löhnen und den schlechtesten Sozialabgaben. Das Gesetz ist vom Europäischen Gerichtshof wegen Verstoß gegen den Binnenmarkt aufgehoben worden. Naja, da gibt es halt Leute, die merken das und sagen, also mit dieser Form Europas sind wir nicht einverstanden. Und ich glaube, dass man das verstehen kann. Wir brauchen nicht mehr Europa, aber ein besseres, ein anderes, bei dem neben Kapitalverkehrsfreiheit, Warenverkehrsfreiheit, Dienstleistungsverkehrsfreiheit auch ein soziales Europa entsteht, bei dem jedenfalls Europa nicht zuguckt, wenn ein paar Millionen junge Leute arbeitslos werden oder wenn der Wettbewerb dazu führt, dass es ein Wettbewerb nach unten ist und nicht einer, der nach oben geht. Also die inneren Zustände der Europäischen Union werden sich ändern müssen. Ich glaube, dass dann vieles dazukommt, mit dem ich Sie jetzt hier nicht langweilen will, wie ein Budget der Eurogruppe, von mir aus auch ein Eurogruppenfinanzminister. Aber erstmal geht es darum, dass wir aufhören, die falschen Geschichten zu erzählen und dass gerade wir als Deutsche wissen, dass eine Investition in Europa auch eine Investition in unsere eigene Zukunft ist. Ich jedenfalls bin nicht dafür, dass wir Ende des Jahres bei der nächsten Debatte über die mittelfristige Finanzplanung der Europäischen Union wieder antreten zur Reduzierung unseres Nettobeitrages. Ich wäre sogar bereit, mehr zu zahlen, so ganz viel zahlen wir nämlich gar nicht, netto, wenn sich ein paar Dinge ändern. Zum Beispiel, dass es doch nicht sein kann, dass jeder Bäckermeister in Essen höhere Steuersätze zahlt als Konzerne wie Amazon, Google, Starbucks und andere. Das ist doch keinem zu erklären. Und man ist ja als Politiker gewohnt, eine Menge Dinge zu erklären, wenn es sein muss. Aber dass Deutschland Irland und seinen Banken Bürgschaften gibt, weil die es alleine nicht retten können. Und dann die irische Regierung der Europäischen Kommission sagt, als die Kommission denen sagt, hört mal zu, ihr habt bei Apple 14 Milliarden Euro zu wenig Steuern eingenommen, die müsst ihr jetzt mal nehmen. Und dann die irische Regierung sagt, nee, machen wir nicht. Also das kann ich jedenfalls nicht erklären. Und deswegen finde ich, muss sich daran was ändern in Europa. Also wir haben einen ersten Teil, und ich glaube, dass wir gut beraten sind, mit dem französischen Präsidenten gemeinsam zu arbeiten. Er hat übrigens uns nicht gerettet in Europa. Er hat uns nur Zeit verschafft. In Frankreich haben 11 Millionen Menschen Frau Le Pen gewählt. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland würden 11 Millionen Menschen eine Partei zwischen AfD und NPD wählen, was hier los wäre. Das heißt, wir haben nur Zeit gewonnen. Und wir haben ein Interesse, dass Macron erfolgreich ist. Weil sonst ist in 5 Jahren Frau Le Pen doch Präsidentin. Und dann allerdings ist das europäische Projekt kaputt. Und das ist auch ein Grund, warum ich sage, erinnern wir uns, was die Franzosen für uns gemacht haben und lassen Sie uns trotz aller Verhetzung, die es da gibt, trotz aller Propaganda, die es gibt, trotz dieser dummen Sprüche vom Nettozahler sagen, wir sind bereit, mehr für Europa zu tun, weil es die Zukunft unserer Kinder und Enkel sichert. Nicht, weil wir die Zahlmeister sind, sondern weil es eine Investition in unsere Zukunft ist. Und wer... Der Beifall ist ja verhalten, weil Sie alle ans Portemonnaie denken. Und wer mal ein paar Leute treffen will, die so denken, gehen Sie zu diesen jungen Leuten Pulse of Europe. Die treffen sich da Sonntag für Sonntag. Und die haben das richtige Gespür dafür, um was es geht, nämlich um ihre eigene Zukunft. Und das Zweite ist die Frage, was verändern wir im internationalen Rahmen? Europa hat nämlich einen großen Nachteil. Es ist nicht als weltpolitischer Akteur geschaffen worden. Es ist nach innen geschaffen worden, aber nicht, weil wir sozusagen uns um die Welt kümmern wollen. Es gibt einen amerikanischen Exzeptionismus, der sagt, wir wissen, wie es ist und das zeigen wir dem Rest der Welt. Es gibt den mit umgekehrtem Vorzeichen auch in Europa. Wir sagen, wir wissen, wie das ist mit dem Zusammenleben der Menschen, aber wir lassen uns mit dem Rest der Welt in Ruhe. Das machen wir hier bei uns und die anderen sollen wegbleiben. Das ist das Gegenteil der Amerikaner, beides geht übrigens schief. Also zu glauben, man kann die eigenen Vorstellungen zweifel mit Militär überall hinbringen und Regime-Change organisieren, geht auch schief. Aber eben auch, man sagt, lass uns mal gucken, ist ganz gut, wenn es uns hier gibt und die anderen sollen sich um sich selber kümmern, geht uns nichts an. Europa wird sich ändern müssen, weil die Welt sich ändert. Wenn mich jemand fragt, warum bist du für Europa, dann sage ich, naja, Asien wächst, nicht nur China, ganz Asien, Lateinamerika wächst. Afrika verdoppelt sich in der Bevölkerung, nur wir schrumpfen. Bei uns ist das halt so, dass man die Theorie des Kinderkriegens noch kennt. Mit der Praxis ist das so eine Sache in Europa. Ich bin, Herr Walter Pförtner hat das zu Recht zitiert, unschuldig daran. Ich habe immerhin 3 Töchter. Also meine Frau hat unseren gemeinsamen Job getan, muss ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt sage, ich hätte meinen getan, kriege ich zu Hause Ärger. Aber im Ernst, wir werden kleiner. Unser Anteil am Sozialprodukt wird kleiner. Zurzeit tragen wir übrigens 50% der Weltsoziallasten mit 25% des Weltsozialprodukts. Das wird sich ändern müssen. Wenn wir noch eine Stimme in der Welt haben wollen, dann wird das eine gemeinsame europäische Stimme sein müssen. Selbst das starke Deutschland wird irgendwann nicht mehr gehört werden. Der Rest der Welt wächst, wir werden kleiner. Und wenn wir alle national unterwegs sind, wird uns keiner für voll nehmen. Das ist leider jetzt schon der Fall. Das ist leider jetzt schon der Fall. Die Chinesen und die Amerikaner und die Russen haben eins gemeinsam. Die finden Europa einen komischen Verein, mit dem wollen die eigentlich nichts zu tun haben. Wenn die mit wem reden wollen, wollen die mit uns reden. Früher auch mit Frankreich und Großbritannien. Aber eigentlich wollen die jetzt nur mit Deutschland reden. Das ist eine Falle. Eine Falle für uns. Wir müssen aufpassen, dass wir daran nicht reintappen, weil am Ende des Tages besteht Europa aus mehr Kleinen als Großen. Und Europa besteht gerade darin, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Dieser Hang dazu, dass wir Deutschen das alles alleine machen wollen, erstens wird uns das überfordern, zweitens finden das die anderen nicht witzig. Selbst der deutsch-französische Motor muss darauf achten, wenn er denn wieder läuft, dass er nicht den Eindruck vermittelt, jetzt geben die beiden den Ton an, der Rest muss folgen. Wir vergleichen ja manchmal Bonner und Berliner Republik. Die Bonner Republik war von einem Außenminister geprägt, der für dieses Land ungeheuer viel geleistet hat, Hans-Dietrich Genscher. Wenn Sie mal gucken, was der gemacht hat, ist, der ist immer in die kleinen Länder gefahren, auch in die großen, aber erst mal in die kleinen. Der wusste, wenn es zur Abstimmung kommt, gibt es mehr Kleine, die man braucht, als Große. Und der hat sozusagen den Respekt ihnen gegenüber gezeigt und ist nicht breitbeinig durch die Gegend gegangen. Manchmal würde ich mir wünschen, wir hätten ein bisschen mehr Bonner Republik und ein bisschen weniger Berliner Republik. Das gilt. Diese Haltung, wir erklären den anderen immer, was sie zu denken und zu sagen haben, ist innereuropäisch schon ein Problem, weil das viele nicht mehr ertragen können. Ich meine, Sie müssen sich das mal überlegen. Wolfgang Schäuble sagte, man hätte nichts damit zu tun, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass es der deutsche Bundesfinanzminister ist, der auf die Bremse tritt, wenn zum Beispiel Frankreich kommt und sagt, wir verteidigen da in Mali mit unseren Soldaten gegen den Terrorismus die Sicherheit Europas. Wir würden gerne wenigstens einen Teil unserer Mehrausgaben bei unserem Defizit anrechnen lassen. Dann sind wir es, die sagen, nee, dann machen wir nicht mit. Italien muss wegen 0,2% und des deutschen Widerstands betteln gehen bei der Europäischen Kommission. Ich bin wirklich nicht dafür, dass man Geld zum Fenster rausschmeißt. Und ich finde, Reformen sind in mancherlei Ländern notwendig. Macron sagt das auch für Frankreich. Auch in Italien ist das nötig. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sozusagen zu viel andere demütigen. Die haben auch einen eigenen Stolz, eine eigene Nation. Die sind anders als wir. Der Helmut Kohl und der Helmut Schmidt, die wussten das ziemlich genau. Und die hätten nicht wegen 0,2% den italienischen Ministerpräsidenten bei der Europäischen Kommission betteln lassen. Oder den französischen Präsidenten. Ich habe Frau Merkel mal gefragt, was ist eigentlich teurer? 0,5% mehr Defizit in Frankreich oder Frau Le Pen als Präsidentin? Und deswegen hat mir nicht geantwortet, aber nur ist es ja Gott sei Dank auch Macron. Aber wir müssen aufpassen, dass sozusagen wir auch gegenüber anderen nicht den Eindruck vermitteln, es ginge nur um Deutschland. Aber wir müssen eine gemeinsame europäische Außenpolitik vertreten. Dazu zählt übrigens auch eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In der Folge der Außenpolitik, nicht umgekehrt. Die Außenpolitik muss den Takt setzen und die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik muss ihr folgen. Manchmal hat man den Eindruck, es sei umgekehrt gemeint. Dazu zählt zum Beispiel, dass wir auch schwierigen Entscheidungen entgegensehen müssen. Ich glaube nicht, dass wir schnell zu einer europäischen Armee kommen. Aber ich glaube, dass wir unsere Streitkräfte und ihre Fähigkeiten besser miteinander verzahnen können. Und es gibt Bereitschaften dafür. Und da sitzen ja ein paar Soldaten, die wissen das. Die sind auch Soldaten, oder sind sie frühere Soldaten? Also Reservisten sind auch Soldaten, oder? Aktive Soldaten. Also, als ich Soldat war, eines meiner größten Erlebnisse war, ich war bei der Luftwaffe und war Obergefreiter und dann war ich später mal Ministerpräsident und so ein ganzer Saal, den wir verabschiedet haben, zu einem Bundeswehreinsatz, das waren alles Generäle. Und dann musste ein Heeresgeneral von mir grüßen. Da habe ich gedacht, die Welt ist doch gerecht. Also die kleiner Obergefreiter. Aber als ich Soldat war und mir einer erzählt hätte, die Niederländer werden mal, ich glaube, es ist ein Panzerbataillon, unter deutsches Kommando stellen, eingliedern in deutsche Befehlsstrukturen, den hätte ich für verrückt erklärt. Ich das erste Mal hier nicht ganz weit weg nach Ameland gefahren bin, als junger Mensch. Naja, da galt Deutschland, wurde da noch mit spitzen Fingern angefasst. Das war noch gar nicht sozusagen so lange her. Und jetzt kommen die Niederländer und sagen, wir sind bereit, das einzugliedern in die deutsche Kommandostruktur. Die Tschechen und die Rumänen machen das jetzt auch. Das heißt, da gibt es Bewegung und das ist vernünftig, das zu tun, übrigens auch aus ganz ökonomischen Gründen. Wir geben ungefähr die Hälfte der Verteidigungsausgaben der USA aus in Deutschland. Aber wir haben in Deutschland, nicht in Europa. Und nur 15% der Effizienz. Wir müssten ja eigentlich 50% der Effizienz der USA haben. Wir haben nur 15%, weil wir alles das Gleiche machen. Weil wir zwar 28 Freunde, jetzt 27,5 derzeit, sind, aber alle machen das Gleiche. Und nur in ganz homöopathischen Dosen beginnen wir jetzt, das zu verändern. Also Integration der Streitkräfte in Europa, das wird aber uns unter Stress setzen hier in Deutschland. Meine Partei übrigens ganz besonders. Weil natürlich der Parlamentsvorbehalt, dass das Parlament entscheidet, wo und wann die Bundeswehr eingesetzt wird, das kommt natürlich unter Druck, wenn wir Streitkräfte integrieren und dann unseren Nachbarn sagen, wir wollen bei einem Mandat der Vereinten Nationen zur Durchsetzung eines Friedens- oder Waffenstillstand, wollen wir unsere Leute hinschicken. Dafür brauchen wir aber die unterstützenden Fähigkeiten der deutschen Bundeswehr, haben wir ja mal vereinbart vor ein paar Jahren. Und wir dann eine Lage haben, wo der Deutsche Bundestag, weil vielleicht gerade Wahlen vor der Tür stehen, sagen, nee, machen wir nicht. Das heißt, das wird nicht so einfach werden. Da kommen wir an Grenzen dessen, was wir uns bisher vorstellen können. Ist aber nötig. Es würde uns aber schützen zum Beispiel vor einer völlig verrückten Debatte. Nächste Woche trifft sich die NATO und werden die wieder diskutieren, wie viel Geld sollen wir ausgeben für Verteidigung. Und bin ich der festen Überzeugung, dass man auch für die Bundeswehr mehr Mittel zur Verfügung stellen muss. Das hat auch was damit zu tun, dass wir haben jetzt 12 Jahre CDU-CSU-Verteidigungsminister. Vor 12 Jahren, etwas länger danach, ist er zu Gutenberg Verteidigungsminister geworden. Der hat eine große Bundeswehrreform angekündigt. Da wollte er 8 Milliarden Euro pro Jahr bei der Bundeswehr einsparen und, glaube ich, 180.000 Mannbegrenzung. Jetzt erklärt seine ich habe aufgehört zu zählen, jedenfalls auch eine CDU-Verteidigungsministerin, die Bundeswehr hat zu wenig Geld und zu wenig Personal. Das stimmt, aber das hat natürlich eine Vorgeschichte. Man darf die Bundeswehr nicht zum Sparschwein oder zur politischen Profilierung nutzen. Der Kollege jedenfalls ist mit der Bundeswehr ungefähr so sorgsam umgegangen wie mit seiner Doktorarbeit. Und deswegen würde ich sagen, ja, da muss was passieren. Übrigens, die Bundeswehr hat kein Haltungsproblem. Natürlich gibt es Rechtsradikalismus in der Bundeswehr, das gab es nämlich immer. Uniformierte, bewaffnete Einheiten ziehen solche Typen an. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Helmut Schmidt und Georg Leber mal die Idee der Staatsbürgers in Uniform gegründet haben und innere Führung. Wir haben eine ganze Hochschule, die das macht. Aber eine wehrpflichtige Armee macht so etwas schneller durchschaubar als eine, die keine Wehrpflichtchen mehr hat. Also muss man jetzt hingucken. Aber was falsch ist, ist das Kind mit dem Bade auszuschütten. Der weit, weit überwiegende Teil, vermutlich mehr als 99%, das sind aufrechte Demokraten, die international einen hochgeschätzten Friedensdienst leisten, wo immer sie hinkommen. Die Leute freuen sich, wenn sie die deutsche Bundeswehr und nicht andere vor Ort haben. Die machen eine bravouröse Arbeit, übrigens auch die Bundespolizei, die da ist. Und ich finde, weder den Soldaten noch ihren Kommandeuren darf man irgendwie ein generelles Haltungsproblem unterstellen. Was aber keinen Sinn macht, ist, zu behaupten, die NATO hätte beschrieben 2% nationale Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Die NATO hat gesagt, es muss Schluss sein mit dem Sparen und ihr müsst in Richtung 2% bewegen. Aber keiner hat beschlossen, in jetzt noch 8 Jahren 2% zu haben. Das wäre auch Wahnsinn. Wir Deutschen müssten unseren Militär fast verdoppeln. Wir würden dann 70 Milliarden Euro pro Jahr in die Bundeswehr stecken. Die Franzosen haben eine Nuklearstreitmacht und geben 40 Milliarden aus. Ich nehme an, Nuklearstreitmacht wollen wir jetzt nicht werden. Ich habe gefragt, wo sollen wir eigentlich die ganzen Flugzeugträger hinstellen, die wir dann bauen müssen? Wir kommen ja nicht mal mit dem Containerschiff die Elbe hoch. Also da merkt man, wie verrückt die Debatte manchmal ist. Und dann kommt jemand aus dem Bundesfinanzministerium und sagt, das Geld dafür sparen wir bei den Sozialausgaben ein. Kann ich nur sagen, gute Reise. Oder der amerikanische Präsident, der erklärt, ich werde meine Militärausgaben erhöhen und die Entwicklungshilfe kürzen. Wenn Sie in den Irak fahren, nach Mali, nach Somalia, in den Tschad, alle sagen Ihnen, Militär alleine wird keine Frieden und keine Stabilität schaffen. Militär ist manchmal wichtig und unverzichtbar, damit sozusagen erstmal die Gewalt endet, die Verbrecher ihre Terrorattentate beenden oder Regime das Bombardement ihrer eigenen Bevölkerung stoppen. Aber danach brauchen sie und schon während der Zeit humanitäre Hilfe, Krisenprävention, Wiederaufbau, nachhaltige Entwicklung. Wenn die Leute in diesen Regionen so bitterarm bleiben, wie sie sind, dann finden die Terrororganisationen des IS oder anderen immer Nachwuchs, weil das Versprechen auf das Paradies besser ist als das Leben, was sie erleben. Also, ja, Verteidigungsfähigkeit herstellen und auch die Bundeswehr angemessen ausstatten, aber bitte nicht zu Lasten der Entwicklungshilfe oder der Sozialausgaben. Für jeden Euro, den wir mehr in die Bundeswehr stecken, sollten wir 1,5 Euro für internationale Zusammenarbeit, Krisenprävention und Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen. Das wäre eine Vision in dem Bereich. Aber wir werden das machen müssen, denn Europa fehlt etwas ganz Entscheidendes und das hören wir in Deutschland oft nicht gerne. Europa fehlt in dem internationalen Konzert eine Machtprojektion. Von Europa geht maximal ökonomische Macht aus und das bezieht sich im Wesentlichen auf Deutschland. Aber eine wirkliche Machtprojektion, dass Europa in der Lage wäre, in seiner Nachbarschaft zum Beispiel Waffenstillstand zu erzwingen oder durchzusetzen, geht von uns nicht aus. Die Abwendung der Vereinigten Staaten aus Teilen des Nahen Ostens hat ja nicht dazu geführt, dass die sich Europa zugewandt haben, sondern zu der verbliebenen Machtprojektion in Moskau. Das heißt, diese unangenehme Frage, wie wird Europa ein weltpolitischer Akteur, ist verbunden mit der Frage, wie werden wir neben einer ökonomischen, neben einer friedensstiftenden Macht auch zu einer Macht, der man zutraut, dass sie im Zweifel nicht darauf wartet, dass Herr Lavrov und Herr Kerry oder ihre Nachfolger Pläne für Syrien entwickeln, sondern dass wir selbst bereit sind, so etwas zu machen. Schwierige Debatte, aber wenn wir in unserer Nachbarschaft eine Rolle spielen wollen, dann werden wir uns nicht zurückziehen können, denn die Nachbarschaft kommt sonst. Wir haben ja ohnehin nur an einer Stelle nette Nachbarn, das ist im Norden, in der Arktis, wo der Eisbär ist, dem ist es hier einfach zu warm. Ab da haben wir schwierige Nachbarn. Russland, Türkei, Nordafrika, und die werden ja nie ihre Sachen packen und wegziehen, sondern die werden da ja bleiben. Und auf absehbare Zeit wird das jedenfalls Konflikte bedeuten. Vielleicht gibt es nachher auch Fragen zu diesen interessanten Nachbarn. Aber wenn es um Europa geht, dann geht es nicht nur um den inneren Zustand der Europäischen Union, da geht es auch um die Bereitschaft, sozusagen eine solche Machtprojektion zu entwickeln und ein weltpolitischer Akteur zu werden, was wir nie gewesen sind. Und natürlich gibt es eine Aufgabe in unserer Nachbarschaft, im Verhältnis zu Russland, im Verhältnis zur Türkei, aber vor allen Dingen zu unserer unmittelbaren Nachbarschaft, zum Beispiel im westlichen Balkan. Der westliche Balkan, Bodo Hombach weiß, wovon ich rede, noch viel besser als ich, weil er dort gearbeitet hat und mich immer warnt, am besten gar keinem zu glauben, dem ich begegne. Sind ja unter uns, Bodo. Aber natürlich macht einem das große Sorgen. Das Hoffnungsversprechen, einmal Mitglied der Europäischen Union zu werden, hat ja dazu geführt, dass diese Länder sich einigermaßen friedlich zueinander entwickelt haben, nach schwersten Bürgerkriegsauseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien. Dahinter steckt die Hoffnung, Mitglied der EU zu werden. Da wir vor ein paar Jahren Länder aufgenommen haben, bei denen wir hinterher festgestellt haben, naja, die Kriterien, die wir zum Beitritt der Europäischen Union aufgestellt haben, haben die jedenfalls nicht erfüllt, sodass wir heute mit Korruption, mit Misswirtschaft, mit organisierter Kriminalität in der Europäischen Union zu kämpfen haben, haben wir jetzt gesagt, jetzt wollen wir bei der nächsten Erweiterung aber sehen, dass die das wirklich erfüllen. Außerdem ist Europa gerade selbst in einem Zustand, in dem wir Schwierigkeiten hätten, einen Stadtstaat aufzunehmen. Und jetzt sind diese Menschen beginnen, hoffnungslos zu werden. Und auf einmal sind sie wieder da, die alten Dämonen zwischen Muslimen und Christen, zwischen ehemaligen Mitgliedsregionen und Staaten des alten Jugoslawiens. Und auf einmal gibt es neben sozusagen den internen Auseinandersetzungen auch noch externe. Moskau betreibt eine aktive Destabilisierungspolitik dort. Aber ob das nicht reichen würde, haben wir in einigen muslimisch dominierten Ländern das erste Mal schwarze Fahnen der Muslimbrüder auf den Moscheen. Das heißt, es gibt Alternativen zur Europäischen Union, die denen sagen, wir bieten uns euch an. Deswegen werden wir uns kümmern müssen und wir werden auch da die Kraft der Europäischen Union, bevor die Mitglied werden, spüren lassen müssen. Seit, ich weiß nicht, 20 Jahren kriegen wir es nicht gebacken, in der Region wenigstens mal ein paar Autobahnen zu bauen. Ich war im Kosovo, da ist direkt neben dem Flughafen ein altes Braunkohlekraftwerk. Wir würden dem Klimaschutz einen großen Gefallen tun, wenn wir daraus ein neues Braunkohlekraftwerk machen würden. Eine Bohranlage täte denen und dem Klima ziemlich gut. Das machen wir in Europa nicht, weil wir eigentlich der Meinung sind, wir wollen gar keine Braunkohle mehr. Und weil die Kosovaren finden, dass die aber irgendwie ihre Energieversorgung sicherstellen müssen und im Übrigen Braunkohle ihre einzige Grundlage ist, nehmen die eben das alte Braunkohlekraftwerk. Statt dort ein neues hinzustellen und denen die Chance zu geben, weniger CO2 in die Luft zu bringen, machen wir so 100% Lösung. Ich glaube, dass wir auch in dieser Hinsicht uns ändern müssen. Die brauchen dringend Zeichen dafür, dass es sich lohnt zu warten auf gute Regierungsführung, auf Bekämpfung der Korruption, auf das Ende des Drogenschmuggels, auf das Ende des Waffenhandels und dass dazwischen man merkt, dass die Europäische Union dabei ist, die Lebensbedingungen zu verbessern. Das alles wird Geld kosten. Vorhin habe ich eine kleine Antwort darauf gegeben, wo das Geld liegt. Die Europäische Union verliert durch diese Form legaler Steuervermeidung für große Konzerne 1 Billion Euro jedes Jahr. Deutschland 150 Milliarden Euro. Wir hätten also die finanzielle Kraft dazu tun, wenn sich alle so verhalten würden wie der Bäckermeister in Essen oder wie jeder Arbeitnehmer, der ja gleich gefragt wird, ob er Steuern zahlt oder nicht. Das heißt, es ist nicht so, dass wir dafür kein Geld haben. Es ist nicht so, dass wir dafür Schulden machen müssen. Aber es bedeutet, dass wir uns verändern müssen, auch in der inneren Haltung der Europäischen Union. Es gibt also eine Menge zu tun, wenn wir dieses Europa stabilisieren und unseren Kindern und Enkeln übergeben wollen. Aber ich glaube, das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Wir haben diesen Schatz von mutigen Männern wie Robert Schuman geerbt bekommen. Und wir haben die Aufgabe, den nicht zu verplempern, sondern ihn zu pflegen und dafür zu sorgen, dass er Zinsen trägt. Auch für unsere Kinder und Enkel. Ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe deutscher Politik in den kommenden Jahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.